Wow, schön, dass ihr da seid und dass ihr mich eingeladen habt wieder mal, dass wir einmal im Jahr diesen kleinen Ausflug nach Zürich machen dürfen. Und ganz kurz, ich muss noch was korrigieren. Also das Lied, was ich letztes Jahr für den Harry zum Abschluss gesungen habe, habe ich nicht geschrieben. Das war von Carole King. You got a friend. Also wenn ich Carole King wäre, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen. Also. Und in der Tat, ich habe übrigens nicht die Gemeinde durch den Harry kennengelernt, aber das wissen nur noch die wenigsten, sondern ich habe den Harry durch diese Gemeinde kennengelernt. Das erste Mal, dass ich hier gepredigt habe, das war vor ungefähr 20 Jahren. Allerdings nicht hier, sondern da wart ihr noch in so einem Gebäude, Wohnhochhaus, in so einer alten Pizzeria, so ein Schlauch, der war ungefähr 3 Meter breit und 70 Meter lang oder so. Gefühlt. Und es war sehr spannend, weil man die Leute da hinten wirklich nicht gesehen hat. Und ich würde sagen, also die Freundschaft mit euch als Gemeinde und die Freundschaft mit dem Harry, das lässt sich für mich nicht ganz trennen, aber es ist beides so. Wir haben den Text von der Predigt gehört. Da gibt es so einen Teil vor diesem wunderschönen Lied des Lammes oder Lied des Mose, je nachdem, wie man es nennt. Und da sitzt also der Johannes hat eine Vision, hat eine Sicht. In dieser Vision kommen Themen vor, das gläserne Meer mit Feuer vermengt, die den Sieg behalten hatten. Es kommen Siege für, es kommt das Tier vor, die Zahl seines Namens und Harfen und Lieder und Mose. Jo. Da sitzt er nun, dieser alte Mann. Gut 70 wird er sein. Und auf Patmos ist er nicht zum Urlaub machen. Er war nicht reif für die Insel, sondern Patmos ist eine Insel, aber es ist eine Strafkolonie, in der Bergwerke waren, in der Menschen Sklavendienste machen mussten. Wenn Sie den Film Papillon irgendwann mal gesehen haben, die Älteren unter uns werden sich möglicherweise erinnern, mit Dustin Hoffmann, dann haben Sie eine Vorstellung davon, wie Strafkolonien waren. Hart, grausam, in der Regel tödlich endend. Man wurde dort zu Tode gearbeitet. Auf Patmos gab es Bergwerke, wo Strafgefangene arbeiten mussten. Für einen alten Mann so um die 70 vermutlich eine schlimme, sehr schlimme Bedingungen ausgesetzt. Was hat er nicht alles erlebt? Sein Bruder Johannes, sein Bruder Jakobus starb als Märtyrer. Etliche Jahre vorher. Viele seiner Freunde sind den Weg als Märtyrer gegangen. Und nun sitzt Johannes dort in Patmos. Ich weiß nicht, ob er am Meer saß, aber durchaus denkbar, dass er vielleicht tatsächlich einen Sonnenuntergang gesehen hat. Dann sieht das ja so aus wie so ein Meer, in dem das Feuer brennt. Vielleicht hat er das tatsächlich so gesehen, aber egal, ob er es so gesehen hat, was ihm plötzlich klar wird, da ist ein Meer mit Feuer. Vielleicht sind ihm eingefallen, dass zur gleichen Zeit Nero die Brüder und Schwestern, die Christen, als lebende Fackel zur Belustigung des Volkes die Straßen bei Festen erleuchten lässt. Nero war zwar nicht mehr Kaiser zu der Zeit, aber einige seiner Bestimmungen sind geblieben. Alle Bestimmungen nach dem Tode Neros sind ungültig gemacht worden, mit Ausnahme der Christendekrete. Nero hatte Christenverfolgung installiert. Für ihn waren die Christen der Grund, warum alles schief ging, warum das so viel Unordnung gab im Leben. Übrigens, der Grund dafür ist relativ einfach. Alle Religionen hatten klare Tempeldienste, sie hatten Priester, sie hatten Götter, sie hatten einen Gott. Auch die Juden hatten Priester und einen Ritus und so weiter. Und jetzt kamen diese Christen und sagten, ihr dürft diese Götter alle nicht anbeten. Damit brachten sie natürlich Unordnung in das Götterreich. Die Juden waren eine anerkannte Religion und durften ihren Gott anbeten. Aber diese neue jüdische Sekte der Christen, die durften das nicht. Die waren keine Religion, sondern die waren Gotteslästerer im Blick der Römer. Ja, was hat der Johannes alles erlebt? Vielleicht denkt er zurück und ihm fällt so manches ein bei den Erfahrungen. Die Zeit der Wanderung mit dem Rabbi, 40 Jahre her, so alt wie diese Gemeinde. Die Wunder, das letzte Abendmahl, wo er mit dem Kopf an Jesus Schulter, an seinem geliebten Herrn ist, wo er bezeichnet wird als den Jünger, den Jesus liebte. Klar, und dann war da Karfreitag. Dieser schreckliche Tag, an dem alles zusammenbricht. Und was macht Jesus mit Johannes an diesem Karfreitag? Vom Kreuz sagt er: Johannes, Maria, deine Mutter, Maria, Johannes, dein Sohn. Und so übernimmt Johannes die Aufgabe, die Jesus nun nicht mehr machen kann, weil er ja nun nicht mehr lebt, für seine Mutter zu sorgen und wird sozusagen an Jesu Stelle der Adoptivsohn der Maria. Nun, das Grauen währt 3 Tage und dann kommt Ostern. Auch das ist sicherlich für Johannes eine Erinnerung, die ihn gepackt hat. Aber wenn wir uns richtig erinnern, auch nach Ostern braucht der Johannes noch eine ganze Weile, bis dass er verstanden hat, dass Ostern nicht das Ende, sondern der Anfang ist. Zuerst geht er mal zurück in seinen alten Job als Fischer. Wir erinnern uns, Johannes war nicht einer der Ersten, die verstanden haben, dass Jesus dieser auferstandene Christus ist. Übrigens der erste Jünger, der bekennt, dass Jesus sein Herr und Retter ist, also der verstanden hat, wer Jesus ist, ist der gläubige Thomas, den wir manchmal als Zweifler sehen. Aber er ist der Erste, der begriffen hat, mein Herr, mein Retter. Johannes ist noch lange nicht so weit. Erst als der Fischzug mit 153 großen Fischen und ein Kohlefeuer am Strand vorbereitet ist, da wird ihm klar, dieser Herr lebt. Das ist er. Jesus ist auferstanden. Himmelfahrt. Jesus ist plötzlich nicht mehr da. Und dann kommt Pfingsten. Das hat der Johannes alles erlebt. Der war dabei. Das war sein Leben. Was für eine Achterbahn, oder? Ich meine, wenn man ein Hollywood-Leben führen möchte, der Johannes hat es wirklich gehabt, mit Höhen und Tiefen ohne Ende. Der hat alles das erlebt, was wir identitätsprägend für unseren Glauben heute erleben. Er war Zeitzeuge. Und jetzt erlebt er Christenverfolgung. Nero wurde verdächtigt, den verheerenden Brand im Rom im Jahr 0064 selbst angeordnet zu haben. Er benutzt eindeutig diese neue jüdische Sekte als Sündenbock. Es folgen Pogrome. Als Nero sich dann für den Steuerschulden am Tempelschatz bedient, beginnt 66 der jüdische Aufstand gegen Rom, ein Gemetzel, an dessen Ende in Jerusalem der Tempel zerstört wird. Ein Gemetzel ohnegleichen, ein Massaker. Und es ist der Anfang der großen Diaspora, die bis ins 20. Jahrhundert dauern wird. Das jüdische Volk wird zerrieben, zerstört, vertrieben, in alle Welt verteilt. Und Nero und sein Übergriff, dass er sich an dem Tempel in Jerusalem bedient, ist das Ende vielen jüdischen Lebens. Und wie gesagt, obwohl 68 nach dem Tode Neros alle Dekrete aufgehoben werden, bleiben die Christendekrete erhalten. Das heißt, die Feindbilder gegen die Christen bleiben stabil. Und was sieht Johannes jetzt dort? Stellen Sie sich den alten Mann in der Bergwerksstrafinsel vor, der alles das erlebt hat. Und er sieht zuerst mal ein Tier. Dieses Tier, wir würden sagen ein Monster, ist das Sinnbild der Apokalypse. Übrigens, Tiere verkörpern sowas ja immer wieder in Politik und in Fiction. Pharao bis Hitler, immer neu inszeniert. Tiere, Monster, Bestien. Päpste und Kaiser, auch die wurden dargestellt als Bestien und Tiere. Und in der Mediengestaltung ist natürlich der Kampf gegen das große Tier ein immerwährendes Thema. Übrigens, der Film Godzilla, also dieses verstrahlte Atommonster, ist in der 30. Fassung in die Kinos gekommen. Ist über 30 Mal verfilmt worden. Wir kennen das vielleicht nicht so. Ich glaube, die Japaner stehen da mehr drauf. Aber Das ist das Tier. Er sieht schlicht und einfach das Monster schlechthin. Also das ist kein Kuscheltier, was er da sieht, sondern er sieht dieses Tier, ihre Bestie. Das, was sie in ihrem Leben bedroht, was ihnen Angst macht, das ist das Tier. Das, was uns zerstört, was mächtig ist und böse, das ist das Tier. Und dieses Tier sieht er mit der Zahl seines Namens. Dieses Tier hat Zahlen. Und in verschiedenen Texten wird die Zahl 666 mit dem Antichrist in Verbindung gebracht. Und dann gibt es immer wieder kirchengeschichtliche Deutungen, wo die Offenbarung mit dieser oder jenen Deutung ganz klar gesehen wird. Dann weiß jemand ganz genau, welche Personen das sind, welche Herrscher, welche Kirchen, welche Religionen oder welche Nationen damit gleich besetzt wurden. Bisher haben sich diese Deutungen scheinbar doch immer eher falsifiziert, also schon aus meiner Kindheit. Das Buch Alter Planet Erde, wohin, wenn man heute falsche Propheten steinigen müsste, ist alles nicht so gekommen. Aber darum geht's, glaube ich, auch nicht. Ich glaube nicht, dass uns diese Bilder, diese Schau, die der Johannes sagen will, dazu bringen soll, dass wir jetzt den Islamismus oder katholische Kirche wurde in Rom mit dem Tier identifiziert oder was auch immer. Ich beteilige mich an solchen Spekulationen nicht. Denn sie sind einer der Gründe, warum so viele Menschen die Offenbarung gar nicht lesen. Sie sagen, ah, nee, damit kann ich nichts anfangen. Wenn sie in ihrem Leben keine Monster haben, keine Tiere, dann sagen sie mir, dass sie mit dem Buch nichts anfangen können. Ich kann mit dem Buch was anfangen. Mein Leben hat Monster. Dieses Tier hat eine Zahl, ist identifiziert als Zahl, es hat keinen Namen. Und es ist deswegen auch nicht beim Namen zu nennen. Das macht es nicht weniger mächtig. Aber Zahlen, wofür stehen Zahlen? Sie stehen für dieses Tier, aber sie scheinen doch heute alles zu beherrschen. Euro- und Dollarzahlen, Börsendaten, Aktenindizes, Gewinn- und Verlustrechnungen, Erfolgs- und Misserfolgsstatistiken, Arbeitslosenberechnungen, Wachstumsprognosen, Schulden- und Zinsquotienten, alle Lebensbereiche, alle Dimensionen irdisch-menschlicher Existenz sind heute qualifizierbar in Zahlen und entmenschlicht dadurch. Die Finanzialisierung der Welt. Wir können ausrechnen, wie viel ein Menschenleben kostet. Hoch lebe die Gier. Nicht nur das Arbeits- und Sozialleben sind davon geprägt, sondern überhaupt unsere Wahrnehmung, unsere Rücksicht. Wir benutzen und Menschen und Ressourcen in unserer Gesellschaft oft wie Spielgeld. Und die unter die Räder kommen, sind uns dabei egal. Also auch die Zahlen von Opfern, wenn wir Zahlen hören, sie entmenschlichen die persönlichen Schicksale. Wenn ich dran denke, in dem Brand in Bangladesch, wo 1134 Billigarbeiter verbrannt sind. Sie werden sich daran erinnern, ist schon ein bisschen her. Aber für uns einfach eine Zahl. Die haben für 50 Euro Monatslohn die Kleidung genäht, die wir in unseren Billigladenketten sowie auch für teure Marken produzieren, waren eingesperrt und 2000 Überlebten verletzt und warten übrigens bis heute auf Hilfe und Entschädigung. Aber das sind Zahlen. Was sind 1000 Menschen? Was sind 2000 Menschen? Ist nicht die erste Katastrophe dieser Art, wird auch nicht die letzte sein. Also die Apokalypse, dass Menschen einer Zahl wegen verbrennen, die findet auch heute statt, nicht nur damals bei Nero. Auch meine persönlichen Monster hatten immer Zahlen. Ich weiß nicht, was Ihre Monster so sind, aber da ist manchmal die Rechnung für die Autoreparatur oder die Steuernachzahlung, die Vorstellung, eine sichere Rente zu haben, warten wir es mal ab. Auch früher in der Schule waren Zahlen immer ganz schrecklich für mich. Nicht so sehr im Matheunterricht die Zahlen, sondern die Note, die ich für den Matheunterricht bekommen habe. Die 23 Fehler im Diktat. Und für viele Menschen sind Zahlen das, was ihr Leben beherrscht. Die essgestörte junge Frau, deren ganzer Selbstwert, alles, was sie ausmacht, was sie bedeutet, verbirgt sich in einer Zahl, die eine Waage ihr sagt. Das ist ihr Selbstwert. Der Leistungssportler, der auf Doping nicht verzichtet, weil sein Leben einer Zahl gehört, nämlich der 1 auf dem Siegertreppchen oder die Zahl der PS oder der Preis von meinem Motorrad. Immer dann, wenn Zahlen unsere Identität beschreiben, wie bei dem Tier. Immer dann, wenn Zahlen uns messen und bewerten, läuft etwas grundsätzlich falsch. Warum? Unser Wert ist nicht messbar. Wir sind keine empirische Größe. Mein Körpergewicht ist messbar, wenn die Waage das mitmacht. Aber wir als Menschen sind keine empirische Größe. Wir können nicht sagen, was ist ein Mensch wert? Zahlen sind also der Inbegriff der Verzweckung menschlichen Lebens. Unmenschlichkeit, grausam, faktisch, aber lieblos und ohne Leben. Im KZ eintätowiert auf dem Oberarm als Ersatz für den Namen, den die Eltern dem Kind gegeben haben, um es mit einer Geschichte und mit einer Bedeutung zu benennen. Tote im Bergwerk und die zynische Reaktion Erdogans, sowas passiert halt, spricht im Grunde genommen nur aus, wie wir alle damit umgehen. Seit Januar 2017 sind über 1000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Wir haben jetzt gerade Mai. Und solche Meldungen wie Flüchtlingsschiff gekentert, 300 Flüchtlinge ertrunken, sind inzwischen kleine 3-4-Zeiler in der Frankfurter Allgemeinen. Ich weiß nicht, wie es in der Zürcher Neuen Nachrichten aussieht. Aber das sind nur Zahlen. Und jeder hinter jeder Zahl steckt natürlich ein Mensch mit Hoffnungen, mit Ängsten, mit Trauma und Vertreibung, mit Hunger nach Leben. Aber solange sie nur eine Zahl sind, berührt es uns nicht wirklich. Und es wird sich auch dann nichts ändern. Das wäre das traurige Fazit, wenn ich diese Bilder sehe. Monster, Zahlen, Tier, Verbrennen, Feuer. Dann würde ich sagen, lieber Johannes, es hat sich nichts geändert. Seit dem Jahr 1968 bis zum Jahr 2017 könnte man denken, eigentlich alles beim Alten geblieben. Menschen werden immer noch in Zahlen von ihren Monstern gejagt. Aber es bleibt eben nicht immer so. Am Ende all dieser Schrecken sieht Johannes den Triumph der Überwinder, die den Sieg beibehalten haben. Er sieht Siegertypen. Ist das nicht toll? Johannes, nochmal, stellen Sie sich seine Situation vor, sein Leben, sein Alltag, das, was er sieht, das, was er wahrnimmt. Da sieht er plötzlich in all dieser Apokalypse, sieht er Siegertypen, die den Sieg behalten haben. Und auch da wird Johannes zurückdenken und an die schrägen Vorstellungen, die er früher hatte mit seinem Sohn. Erinnern Sie sich, ich habe da auch mal hier drüber gepredigt, dass Jakobus und Johannes zu Jesus kommen und sagen, wir möchten gerne zur Rechten und zur Linken sitzen, wenn du in deinem Reich kommst. Und Jesus sagt ihnen, klar, kein Problem, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, könnt ihr mit der Taufe getauft werden. Und damals sagten sie, ja, das können wir. Ein erschreckender Zuspruch, denn sie wissen ja damals schon nach der dritten Leidensankündigung, was das bedeutet, welche Taufe da dieser Herr meint, welchen Kelch er meint, das wissen sie. Und sie sagen ja, das können sie. Und nun, ja, das ist tatsächlich so gekommen. Jakobus als Märtyrer gestorben. Johannes bezeichnet sich in diesem Buch der Offenbarung als Genosse Jesu Christi in Leiden und Reich. Er weiß, dass sie Siegertypen sind. Aber nicht so, wie sie sich das früher vorgestellt haben. Diese Überwinder sind nicht die Kracher. Erinnern Sie sich, Jesus hat Johannes und Jakobus Spitznamen gegeben. Wissen Sie den Spitznamen, den er ihnen gegeben hat? Boanerges, sagt er zu ihnen. Ihr seid Boanerges, das heißt auf Deutsch wörtlich übersetzt Donnersöhne. Was er gesagt hat, ihr seid die Kracher, echt ey, ihr seid die Kracher schlechthin, ja? Boah, was hatten wir für Vorstellungen von den Siegern, von den Überwindern? Die Kracher, oder? Wir sind die Kracher. Yeah, we are the champions. Die moralisch Hochwertigen, die Helden im Glauben, die Erfolgstypen, immer etwas besser als die Konkurrenz. Und dann sagt Jesus ihnen, stopp, wer der Erste sein will, wird der Letzte sein müssen vorher. Diese Siegertypen sind eben nicht die S-Klasse Mercedes-Fahrer. Die Typen, die mit Power durchs Leben gehen, sondern diese Siegertypen, die an dieser Apokalypse den Sieg bewahren, das sind ebenso Typen wie Jakobus und Johannes. Keine Überwinderleben-Beispiele in vieler Hinsicht, sondern kleinlich, manchmal kindisch. Ja, und nun sieht Johannes dort die Siegertypen. Die Überwinder. Und die spielen auf Harfen. Harfe, das ist so ein göttlicher Klang. Die Harfe steht immer als Gegensatz und nicht ganz immer. Es gibt auch ein, zwei Beispiele, wo die Harfe nicht für die göttliche Musik steht, zum Beispiel als am Anfang, als Luzifer mit seinen Engeln mitsamt ihren Harfen aus dem Himmel geworfen werden, steht dort. Also die Harfen sind, glaube ich, nicht so das Bild für göttliche Musik. Aber im Großen und Ganzen ist die Harfe das krasse Gegenteil vom Getöse des Monsters. Das Geschäppe und Getöse dieses Monsters, im Gegensatz dazu hört er den Klang. Und achten Sie mal drauf, wie er ihn beschreibt. Das Lied des Mose, das Lied des Lammes. Das Lied des Mose? Was hat Mose denn da gesungen? Nein, es geht darum, dass dieses Lied vertraut ist. Es ist vertraut und uralt. Das Lied des Lammes, das ist der rote Faden, der sich durch die Geschichte des Universums zieht. Durch die Geschichte der Menschheit, durch ihre Geschichte und durch meine Geschichte. Das Lied des Lammes ist das, was wir schon von jeher kennen. Das wissen wir. In all dem Lärm und in all diesem Getöse gibt es ein Lied, das den Klang des Himmels in ihr und in mein Leben hineingebracht hat. Und um dieses Lied geht es. Ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, Wie im Himmel von Kai Pollak. Da zieht der berühmte Dirigent Daniel Darius nach seiner eigenen persönlichen Apokalypse, nach einem Herzinfarkt, zieht er sich zurück in das nordschwedische Dorf seiner Kindheit. Es dauert nicht lange und er lässt sich überreden, die Leitung des örtlichen Kirchenchores zu übernehmen. Da fällt dann der schöne Satz, da klingt doch manches schon sehr schön. In diesem Chor versammeln sich Menschen, die selber alle auch in ihren persönlichen Apokalypsen drinstecken oder welche durchlebt haben. Sie sind selbst die Ursache für ihren eigenen Apokalypsen. Sie sind oft die Ursache der anderen. Da gibt es so diese furchtbar bigotte alte Jungfer, das sexuell vielseitige und doch nie wirklich geliebte Blondchen, der herumgeschubste Dickmops, der zynische Geschäftemacher, der geistig behinderte Dorfdepp, die fast taube Alte, die misshandelte Ehefrau und mehr oder weniger verblasste und verkrümmte Menschen. Die finden wir in diesem Kirchenchor wieder in diesem Film. Und Darius, der Dirigent, antwortet auf die Frage, warum bist du gekommen? Mit der Antwort, ich sage, ich bin gekommen, um zuzuhören. Zuzuhören, auf die Stimmen der Menschen zu hören, nicht nur darauf, was sie sagen, sondern auch, wie sie es sagen. Und er hilft diesen Menschen, ihre Stimme zu finden. Und das wird dann auch im Laufe des Filmes zu heftigen und auch notwendigen Konflikten führen, weil man sich endlich die Wahrheit zu sagen traut und die alltäglichen Spielchen sozialer Demütigung durchbricht. Daniel sagt in dem Film, jeder Mensch hat seinen eigenen Ton, also keine Zahl in Herz gemessen, sondern seinen ganz ureigenen Ton. Jeder Mensch hat seinen eigenen Ton und der ist schon da. Man muss ihn nicht machen, man muss ihn finden. Und das ist das Lied des Lammes. Man muss es nicht machen, es war schon immer da. Mose hat es schon gesungen. Das ist der Klang des Himmels in unserem Leben wahrnehmbar, wenn wir darauf hören. Wir müssen zuhören. Am Ende des Films nimmt dann übrigens der Chor an einem Wettbewerb in Salzburg teil und die Chorsängerinnen haben sich dann im Konzertsaal aufgestellt und warten auf ihren Dirigenten. Der kommt aber nicht, auch wenn die Spannung ins Unerträgliche scheint. Ist inzwischen auf der Toilette zusammengebrochen mit einem weiteren Herzinfarkt und eben einer der Sänger, gerade ausgerechnet dieser Dorfdepp Tore, beginnt mit seinem Ton. Er singt seinen Ton. Im ersten Moment ist das Publikum irritiert, erhebt sich am Ende und alle lassen ihre Stimmen mit einfließen. So entsteht ein improvisierter himmlischer Klang, der dem Film seinen Titel gibt, Wie im Himmel. Daniel liegt nach einem Sturz auf dem Heizkörper blutend in der Toilette des Konzerthauses und hört über einen Lautsprecher den Klang aus dem Saal und diesen Himmelsaugenblick. Ich glaube, wenn wir ein Bild brauchen für den Johannes, der auf einer Strafkolonie, Christenverfolgung, seine persönliche Apokalypse erlebt und jetzt diesen Klang hört, dann gucken Sie sich diesen Film Wie im Himmel mal an und ganz zum Schluss, die letzten 3-4 Minuten, wie der Darius zwar jetzt stirbt, aber weiß, das ist das Lied des Lammes, was er da hört. Eine Musik, wie sie noch nie ein Mensch je gehört hat. Und wo sie erklingt, da gibt es keinen Tod. Soweit der Film. Aber ein schönes Bild, finde ich, für das, was die Bibel uns hier zeigt. Und so heißt dieses Lied, ich lese es nochmal vor, wir haben es am Anfang gehört. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Du König der Völker, wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Amen.